Auf dem Leipziger Label, Major Label, erscheint dieser Tage ein Sampler, der unter dem Titel Too Much Future steht und damit vielleicht den Endpunkt einer Auseinandersetzung und Aufarbeitung mit Punk, der Subkultur und dem, was daraus geworden ist in musikalischer Art, bedeutet, der mit einem Film angefangen hat, mit einer Ausstellung weitergeführt worden ist und nun mit einer Kompilation von diversen Songs, die bislang noch nicht erschienen sind oder veröffentlicht werden konnten, den Abschluss findet. Könnte man denken, vielleicht korrigieren kann mich jetzt Mike Reichenbach, der unter anderem zum Beispiel für die Band El Attentat den Bass gespielt hat, wenn ich richtig informiert bin. Ich begrüße am Telefon Mike.
Ja, ich habe in der Vorgängerband schon, war ich schon Gründungsmitglied. Das war die halbgewalkte anarchistische Untergrundorganisation, HAUK abgekürzt, und dann eben auch bei El Attentat. Und war neben Imad, dem Gitarristen der Band, auch so die Konstante in der Band. Aber die Besetzung hat sich aufgrund verschiedener Umstände, musste ein paar Mal gewechselt werden. Unser Sänger ist 95 verhaftet worden und in den Westen abgeschoben worden. Und
85.
Diverse andere Ausfälle gab es da auch. Und ja, da gab es also sozusagen keine konstante Besetzung über die Jahre.
Damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, worum es hier im Gespräch auch gehen soll. Es geht ja nicht nur darum, hier irgendwie zu sagen, ja, jetzt gibt es eine schöne Veröffentlichung, sondern das einzubetten in das, was es ist. Wir sprechen über eine Subkultur in einem Land, das es nicht mehr gibt. Die Subkultur in der Form gibt es so, wie sie dort stattgefunden hat, auch nicht mehr, weil beides sich bedingt hat, würde ich jetzt mal als steile These in den Raum stellen. Und vielleicht können wir sozusagen über deine Biografie uns ranarbeiten an dieses Thema. Wie bist denn du in Leipzig Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf Punk gestoßen?
Also die Erinnerung, die ich noch habe, war, als ich das erste Mal Punkrock erlebt habe und gesehen habe, das war eine regionale Sendung, also auf ARD lief die. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr war das damals so, dass regionale Sender ausgestrahlt wurden in der ARD, und wir hatten freitags immer das bayerische Fernsehen bekommen. Und da gab es eine Sendung, die nannte sich Szene 77. Die wurde moderiert von Thomas Gottschalk damals. Und der hatte auch einige frühe New Wave und Punkrock-Sachen in der Sendung gehabt. Das war nicht vordergründig das Thema von ihm, weil das musikalisch ihn wahrscheinlich auch nicht tangierte. Da waren so Status Quo, Glamrock-Geschichten irgendwie. Aber zwischendurch eben auch so die ersten Sachen, die da irgendwie rüberschwappten. Und da hatte ich The Damned gesehen, die Love Song performt haben. Und da war ich total geflasht. Ich hab, sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Das waren Dave Ranion da als Bela Lugosi und Captain Sensible im Ganzkörperflocati. Das hat mich als 13-Jährigen völlig geflasht. Das waren die Superhelden. Und war aber Punkrock, also das war noch zu früh für mich. Ich war eben 13 Jahre und da musste ich noch einige Begegnungen mit Punkrock dann haben, bevor das dann so wirklich auch so einen Auslöser hatte, dass das für mich dann auch so weit ging, dass sich mein Äußeres dann auch änderte, dass ich dann meine ersten Plaketten selbst gemalt hatte und T-Shirts und so. Und das hat dann noch so bis Sommer 81 gedauert. Und da ging das dann auch los. Ich fing dann auch an, so viel Zeit vom Radio zu verbringen und Sachen mitzuschneiden. Und während meiner Klasse so die AC/DC und Kiss-Tapes getauscht wurden und überspielt wurden, bot ich dann immer Punkrock an. Und immer wenn jemand irgendwas in der Richtung hatte, der kam dann natürlich dann zu mir, und so vergrößerte sich dann auch so langsam meine Musiksammlung. Und darüber bin ich dann eben auch zu anderen Leuten gekommen, die das auch gehört haben, und so fand man dann zusammen. Also das war noch gar nicht mal so, dass man sich optisch erkannt hatte, sondern das lief rein über die Musik damals, ja, ganz am Anfang.
Jetzt reden wir in deinem Fall über eine Stadt, die in der DDR ja neben Berlin so ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Die war nämlich so ein bisschen durchlässig, ne, international. Durch die Messen war das einer der Orte in der DDR, wo man so ein bisschen mehr Weltluft auch schnuppern konnte. Wie hat sich Punk in Leipzig ausgebreitet, beziehungsweise welche Rolle würdest du sagen, hat Leipzig für das, was da entstanden ist, gespielt?
Na, Leipzig und Berlin waren schon die Epizentren so ein bisschen von Punkrock in der DDR. Es gab auch andere Städte, die eine große Szene hatten, wie Erfurt. Das war aber in Erfurt zum Beispiel etwas versprengt. Du hast ganz viele Dörfer ringsherum gehabt, wo irgendwo Punkrock stattfand. Aber so geballt war das in dieser frühen Zeit doch Leipzig und Berlin. Und Berlin Natürlich erstmal dadurch, dass die Stadt deutlich größer war, war die Szene natürlich auch größer und die hatten eben diesen Vorteil, durch diese West-Berlin-Nähe, dass da viel rüberkam. Und bei uns in Leipzig ist eine Messestadt, da konnte man zweimal im Jahr relativ problemlos oder unbürokratisch einreisen und da sind halt dadurch halt auch ein paar Sachen rübergeschwappt. Und wir haben das dann auch in den folgenden Jahren, da sind wir dann schon in Mitte der 80er dann auch konkret genutzt, als wir dann auch Kontakte zur Westszene hatten, die uns dann eben auch besucht haben, Fanzeinmacher, Independent-Labels oder Radioleute, die dann irgendwie rüberkamen und uns dann auch mit Material versorgt haben. Das war schon ein entscheidender Vorteil. Also so eine Möglichkeit einer Stadt, die eben eine Messe hatte und wo da viel durchkam halt.
Ist dir als ja gerade frisch den Punk entdeckt und sozusagen diese Kultur für dich erobert mit anderen zusammen, ist euch bewusst gewesen, inwiefern ihr damit gegenüber dem Staat DDR, gegenüber der Öffentlichkeit anfangt, so eine Art Opposition einzunehmen? Zumindest gibt es nämlich die Wahrnehmung sehr schnell umgekehrt.
Nee, also das war uns am Anfang nicht klar. Wir waren Kinder irgendwie, die einfach Punkrock war das Gebot der Stunde. Das war das Coolste, was man hören konnte. Das waren die schönsten Menschen für uns und das war so ganz klar popkulturell inspiriert. Ja. Und dieses Ausmaß, was das dann genommen hat, das war für uns nicht abzusehen. Klar war Punkrock, das, was man aus Westdeutschland zu hören bekam, war natürlich ein popkulturelles Phänomen mit politischen Ursachen und daraufhin waren wir natürlich auch also das war natürlich schon angelegt in der ganzen Sache irgendwie, aber wir waren uns nicht bewusst, welche Sprengkraft das Ganze hat. Ja. Das entwickelte sich nur darauf, auf die Reaktion, die wir bekamen halt. Und das kann ein 14-, 15-, 16-Jähriger auch nicht überblicken, irgendwie, was für eine Sprengkraft Punkrock damals hatte. Da war man einfach viel zu jung. Und das erste Mal, dass ich das so krass erlebt habe, irgendwie, dass wir da irgendwie, als wir 81 ein Punkrock-Konzert mit Wudan in Leipzig veranstalten wollten. Wir hatten gerade kurz ein paar Wochen vorher Kontakt mit den Berliner Punks herstellen können, über den Plänterwald. Das war einer der beliebtesten Punkrock-Treffs damals. Das war ein Kulturpark in Berlin. Damals hatten wir uns dann ausgetauscht so mit Adressen und haben die dann eingeladen nach Leipzig. Und wir hatten das so circa 25, 30 Punks vom Bahnhof abgeholt. Und ja, die sind alle verhaftet worden, die Berliner sind zurückgeschickt worden, wir sind stundenlang verhört worden und da war mir erstmal klar irgendwie, wie man uns wahrnimmt. Also das waren so diese ersten Momente, da war schon klar, dass das eine ganz andere Geschichte ist, irgendwie, als was ich irgendwie so vorher erlebt habe. Der Höhepunkt war dann 83, der Sommer, da ging das dann los, dann, dass man da irgendwie gezielter davor ging. Und man wollte sich dieser Szene entledigen und hatte angefangen, ganze Bands zur Armee zu. Das war so, Punkrock war halt auch sehr männerdominiert und die meisten Punkrock-Bands verspielten Männer. Und die einfachste Sache war, sie mit 18 zur Armee zu ziehen. Reihenweise verschwanden damit die Bands. Die, wo das nicht ging, die hat man, also es sind ganz viele Leute wegen irgendwelchen Geschichten, zum Beispiel Namenlos, die Band, mit der wir viel gespielt haben, die ist komplett eingesperrt worden aufgrund ihrer Texte. Ein paar Leute hatten bereits einen Ausreiseantrag gestellt, die sind abgeschoben worden und ab 84 war die Szene auch tatsächlich fast gar nicht mehr existent in vielen Gebieten. Ja, das war nochmal so ein Punkt, wo sich das nochmal so sehr aufsplittete irgendwie und wo nochmal viel in Bewegung dann war.
Vielleicht kann ich mal einhaken an der Stelle, wo wir jetzt da gelandet sind, wie die Wahrnehmung von außen war und das heißt in diesem Fall ganz klar auch Staat, ne? Also sozusagen die Behörden haben ausgemacht, die Jugendlichen sind anders und anders sein war in der DDR grundsätzlich nicht ganz so gut. Es war schon ein Staat, in dem Konformität Staatsräson gewesen ist. Zumindest so würde ich das jetzt mal rückblickend betrachten. Das heißt also, ihr habt als quasi bunte Vögel die Aufmerksamkeit ziemlich auf euch gezogen. Punks wurden dann richtig durch MFS-Strategien behandelt, in Anführungsstriche. Was hat denn das mit dir als jugendlichem Musikfan gemacht?
Na, ich sprach ja gerade davon, dass man Namenlos 83 die komplette Band eingesperrt hatte. Die Leute waren alle so in meinem Alter. Die Schlagzeugerin Mita war noch minderjährig, war noch 17 und Jana, die Sängerin, 18. Und wir haben viele Konzerte, gemeinsame Konzerte gemacht und waren auch so textlich auch so im Gedanken so verbunden. Also viele Sachen, da gab es einfach ganz viele Parallelen irgendwie so textlich irgendwie zwischen diesen beiden Bands. Und es hätte also genauso gut uns treffen können. Das war so ein bisschen wie russisch Roulette. Ja. Irgendwie, es hat halt namenlos getroffen. Und davon waren wir alle ziemlich geschockt. Ich hatte dann in so einer spontanen Aktion mit ein paar Freunden in Leipzig eine Sprühaktion gemacht, aufgrund der ich dann auch verhaftet wurde und dann zu 7 Monaten verurteilt wurde. Ich war zur Tatzeit auch noch 17, also noch recht jung. Und ab da hat sich dann doch viel für mich verändert. Und da war einfach klar irgendwie so, dass ich mich da irgendwie auch engagieren muss. Da war auch dieses Punkrock-Ding, das war dann auch eine andere Geschichte. Das wurde dann auch zum, eben, wie ich sagte ja schon mal, irgendwie, das war ein popkulturelles Phänomen mit politischen Ursachen und das wurde dann zum politischen Phänomen mit popkulturellem Hintergrund.
Mhm. Ihr habt ja mit den Bands, mit denen du gespielt hast und alle anderen Bands, über die wir geredet haben und jetzt auch noch reden werden, ein Problem gehabt. Das hieß, im Gegensatz zur Zeit heute und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs und selbst auf der anderen Seite der DDR in Polen, die konnten Aufnahmen machen in richtigen Studios, die konnten auftreten vor richtigem Publikum, ganz offiziell. Das alles gab es ja für die Punk-Szene in der DDR nicht, bis zu einem bestimmten Grade. Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir haben einfach gemacht, was ging. Und da mussten manchmal auch alte Rekorde herhalten, die da in die Mitte des Raums gestellt wurden. Deswegen sind auch ein Großteil der Aufnahmen, die können halt auch nicht von der Qualität, irgendwie sind die zum Teil auch erbärmlich, muss man auch sagen. Wir haben zwar noch ein bisschen was rausgeholt, irgendwie, wir wollten das aber auch nicht komplett beschönigen. Es gibt auch ein paar Bands, die gut aufnehmen konnten, die einfach Möglichkeiten dann irgendwie, wo sich Möglichkeiten aufgetan haben, dann doch ein paar bessere Aufnahmen mit dem Vierspur zu machen. Und die können auch durchaus mithalten mit der anderen Produktion, aber viele sind halt auch sehr schlecht. Und wir wollten aber nicht auf diesen Sampler das jetzt irgendwie aufblasen und beschönigen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Sachen gemastert, damit man das auch in einem Rutsch hören kann. Aber das ist tatsächlich auch so belassen worden. Und das war eben damals auch ein großes Problem, an Equipment ranzukommen. Also wir haben, also ich erinnere mich noch an die ersten Bands, das war alles improvisiertes, selbstgebautes Zeugs, weil das war einfach auch wahnsinnig teuer und selbst wenn man das Geld hatte, war das zum Teil auch schwer, irgendwie an gutes Equipment ranzukommen.
Wir können ja mal ganz kurz in etwas reinhören, was mit auf diesem Sampler veröffentlicht ist und du könntest vielleicht dazu sagen, was sich dahinter verbirgt. Der Bandname ist Grabnost. Das verweist uns darauf, dass es Mitte der 80er Jahre gewesen sein muss, denn es ist ja irgendwie eine Anlehnung an Glasnost. Aber das ist nur eine steile These. Wer ist das? Nee, was hören wir gleich?
Ja, das fing gar nicht mal so als Band an. Das war so ein Projekt von Igor Tatschke, der damals Mauerstein AG gemacht hatte, so, und das war so ein Kunstprojekt. Das war als Kollektiv gedacht, irgendwie, aber eigentlich steckt der bloß Igor Tatschke dahinter. Das hat so ein bisschen vorgespielt, dass da ein Künstlerkollektiv dahinter steckt mit dem Namen AG, also Arbeitsgemeinschaft. Und neben Igor Tatschke waren noch Jörn Schulz von Antitod, der bei Antitod Bass gespielt hat dabei, und Inga Pallas, die da gesungen hatte. Beide, also Jörn Schulze und Inga Pallas, haben später noch Wattbus für Walter, eine Darkwave-Band gemacht. Und die haben zu ihren Ausstellungen so Session-Tapes aufgenommen und die dann tagsüber abgespielt. Und daraus ist dann eben Grabnost entstanden, die dann auch in Leipzig dann gespielt hatten und in diversen anderen Städten. Hatten auch ein paar Live-Auftritte, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Einige der Bands, die wir da drauf haben, haben auch tatsächlich nie live gespielt. Ja, das waren dann schon seltene Momente, wo dann eben auch Live-Konzerte stattfanden. Die haben tatsächlich auch ein paar Mal gespielt und das endete dann aber mit der Ausreise von Igor Tatschke 88. Die existierten circa 1-2 Jahre.
Thank you.
Ja, auch hier der Lebensmut sprüht aus jeder Zeile. Grabnost. Ich spreche mit Mike Reichenbach, der als Punker, Punkrocker, Punkmusiker in der DDR aktiv gewesen ist bei Leipziger Bands und der zusammen mit dem Schriftsteller und auch ehemaligen Musiker Henrik Gericke die Kompilation Too Much Future erstellt hat, die dieser Tage das Licht der Welt erblickt. Mike, was ist denn das gerade im Kontext der Compilation gewesen? Wie würdest denn du sagen, ist zum Beispiel Grabnost einzuordnen in die Sammlung von Bands, die ihr erstellt habt und da veröffentlicht?
Na, für mich war das schon eine Herzenssache, dass sie dabei sind, weil sie einfach eben auch tatsächlich mit live gespielt haben, mit uns damals, auch mit meiner damaligen Band El Attentat. Das ist nicht so selbstverständlich. Es gibt auch ein paar Bands, zum Beispiel DDR Terrorstaat. Ja, das ist ein Session-Projekt gewesen. Die Band gab es gar nicht. Das ist ein so besonderer Song gewesen, dass sie den damals unter Verschluss gehalten haben. Und da war eigentlich so das waren Leute so aus dem inneren Zirkel, die auch andere Bands hatten. Betonromantik, der Sänger bei Goethe war der Sänger dieser Band. Und der wurde eben diese ganzen Jahre über unter Verschluss gehalten. Und den haben wir erst nach der Wende hören können. Ja, sowas ist eben auch auf der Platte. Und wir hatten halt schon so auch ein bisschen den Fokus auf den Bands, die tatsächlich auch live unterwegs waren. Irgendwie das lag uns irgendwie auch am Herzen, dass wir die mit drauf haben. Und Grabnost ist jetzt nicht so ganz typischer Punkrock, nicht so ein Proto-Punk, wie es vielleicht so Schleimkeim ist. Ja? Aber gehörte einfach auch mit zur Szene und war uns eben auch wichtig, auch eine Bandbreite da irgendwie zu zeigen. Einfach auch alle Einflüsse, die halt uns damals geflasht haben und die wir mochten und die wollten wir einfach auch auf den Sampler doch darstellen dann.
Ich hatte es schon eingangs gesagt, ne? Das ist im Grunde genommen, gehört das mit in den Prozess der Aufarbeitung, die kann man unter dem Label Too Much Future, ob das jetzt die Ausstellung oder der Film gewesen ist, was auch immer, Leute haben sich sehr intensiv, akribisch damit auseinandergesetzt, was hat es eigentlich gegeben, neben den bekannten Sachen aus Berlin, Leipzig, im Zweifel auch noch Erfurt und Halle, Dresden gab es ja auch noch, ne? Also es gab überall so kleine Spots, aber die Bands, die daraus gekommen sind, kannte man auch irgendwie, zumindest wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ja, du hast gerade gesagt, Paranoia, Schleimkeim, Müllstation, etc. pp. Jetzt ist da auf eurer Platte sehr viel mehr. Wie habt ihr das ausgewählt und vor allen Dingen, wie macht man sowas, wissend, dass man wahrscheinlich wieder nicht alles erwischt hat?
Ja gut, den Anspruch hatten wir auch gar nicht gehabt, den kompletten DDR-Underground auf dieser Compilation drauf zu haben. Also diese allererste Setliste, ich muss mal noch dazu sagen, die Idee zu diesem Sampler, die kam ja nicht von mir, die kam von Panko Michael Böke, der Sänger von Planlos, der zusammen mit Henrik Gericke 2005 die erste Ausstellung initiiert hatte. Und die wanderte dann auch, die war sehr erfolgreich in Berlin, bei der Eröffnung waren 3000 Leute da und dieser Ausstellungskatalog zur Ausstellung, war die erste Auflage schon bei der Eröffnung irgendwie vergriffen. Also das lief alles recht gut. Und dann folgte eine Ausstellung in Halle, eine Ausstellung in Dresden und in Kronau und dann eben noch dieser Dokumentarfilm, alles unter Too Much Future. Und ich bin da auch erst später eingestiegen, so im Zuge dieser ganzen Aufarbeitung hatte ich da so ein bisschen das Bildarchiv von dem Projekt verwaltet und Grafik und Websachen gemacht und dann entstand so die Idee dann 2008, dass wir das zu dritt zusammen machen. Da gab es eine erste Auswahl schon von Panko und Henrik, da waren schon gerade diese ganzen frühen Bands, die waren schon gefunden im Zuge ihrer Arbeit an der Ausstellung und an dem Film, haben die einfach schon eine ganze Menge. Und dadurch, dass wir eben auch aus der Szene kommen, kannten wir natürlich auch ganz viel, ja, und waren es natürlich auch viel bekannt, aber uns war es eben auch wichtig, viele Regionen mit da abzubilden. Auch, also zum Beispiel der Norden ist fast gar nicht vertreten. Da ist bloß mit Virus X aus Rostock vertreten, aber weil es einfach nicht mehr Material zu finden war. Aber das war uns dann eben auch wichtig, dann diese Region da eben mitzunehmen. Oder Suhl, Andreas Auslauf und so. Und so hat sich dann die Setliste dann auch immer mehr ergänzt und ist dann zu dem geworden, was wir jetzt haben, eben diese 38 Bands.
Das ist nicht nur die Musik, sondern ja, ich sag mal, dem Anspruch angemessen gibt es auch Begleitmaterial, was den Hörer oder denjenigen, der da davor sitzt, jetzt nicht allein lässt mit der Musik. Was ist das Konzept?
Anfangs wollten wir ja bloß einen Sampler rausbringen mit so ein paar kurzen Texten zu den Bands. Ja? Weil es gab ja schon diesen Ausstellungskatalog, den ich schon erwähnte. Und da gab es ja schon mal ein Buch unter dem Label Too Much Future. Und wir hatten 2008 damit angefangen, wurden da ein bisschen Opfer unserer Ansprüche. Wir wollten damals noch ein bisschen mehr. Wir hatten die Überlegung, ein eigenes Label zu machen und einen Verlag zu gründen, um diese ganzen Sachen dann zu veröffentlichen. Und haben uns da irgendwie, nachdem das doch alles recht gut lief mit Ausstellungen und Filmen und so, konnten wir diesen Schwung nicht mitnehmen und haben uns da ein bisschen verzettelt und hatten dann das Projekt zwei Jahre später erstmal auf Eis gelegt und 2015 einen neuen Anlauf gestartet. Damals immer noch mit Panko, der dann irgendwann mal sich von dem Projekt verabschiedet hatte, weil er über Jahre diese Sachen gemacht hat und musste mal irgendwie was anderes tun. Davon habe ich das mit Henrik dann weitergemacht und da war der Plan immer noch, einfach nur einen Sampler rauszubringen. Und in den letzten anderthalb Jahren, kurz bevor das dann eben in die Produktion ging, also in den Druck ging, hatte ich alle 14 Tage einen Text von Henrik bekommen und die wurden immer länger und umfangreicher und das war auch nicht so, dass er sich da an Bandbios abgearbeitet hatte. Der hat einfach auch ganz viele Geschichten um Ostpunk erzählt. Das ist eher irgendwie eine literarische Aufarbeitung, hat viele, ganz viele Anekdoten da irgendwie benutzt und in die Menggeschichten eingeflochten. Und ich habe dann zum Laufe dieser anderthalb Jahre immer mehr gemerkt, so, das war mir am Anfang gar nicht so klar und wahrscheinlich auch nicht Henrik, dass das immer mehr zum Buch wird als Beilage. Ja. Und jetzt kann man gar nicht mehr so richtig sagen, ist das jetzt eine Buchveröffentlichung oder ist das ein Sampler? Das ist im Prinzip beides. Und das macht das ganze Produkt auch so besonders, weil du, wie du schon sagtest, man wird mit den Aufnahmen nicht allein gelassen, sondern man kriegt ganz viel Ostbank-Geschichte dann mit. Und Henrik hat einfach auch so eine wunderbare Art zu schreiben. Also das hat natürlich immer einen komischen Geschmack, wenn man das als Herausgeber sagt, aber ich muss sagen, er hat da auf 80 Seiten das so auf den Punkt gebracht, das haben andere Publikationen auf 300 Seiten nicht geschafft. Ja, und ich bin extrem glücklich mit dem Buch, auch wenn das gar nicht geplant war.
Dann sind fast 30 Jahre Auseinandersetzung kulminiert an dieser Stelle. Jetzt ist ein so ein Ding, ne? Wenn man sich mit dieser Musik, Kultur, Subkultur beschäftigt, dann begleitet jede Veröffentlichung, die dazukommt, so ein leichtes Skepsis. Na, wofür ist das jetzt eigentlich schon wieder? Und ist nicht langsam doch auch wirklich alles erzählt? Was würdest du sagen? Was ist denn das, was ihr der Story jetzt damit noch hinzufügt?
Ja, diese ganzen Bands, die keiner mehr auf dem Schirm hatte. Und das war ja eigentlich die ursprüngliche Idee, zu der Umsetzung kam es ja nie. Die Idee stand am Anfang, wir machen einen Sampler und ich muss noch voranstellen, das ging so 98 bei Michael Böke, Panko und Henry Gehrige los, nach dieser Veröffentlichung von Jürgen Talbe, Verschwende deine Jugend, als da diese Westpunk-Szene aufgearbeitet wurde, sowas eben auch mit dem Ostpunk zu machen. Und da stand am Anfang die Idee eben, das über die Musik, über diese ganzen Bands zu machen, die keiner kennt. Das war Subkultur im Osten, das war ja immer ein Expertenwissen. Du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt und sagst, du kennst Schleimkeim und du kennst El Attentat oder Paranoia, aber das kennen im Westen ganz, ganz wenige. Und das kennen auch die nachfolgende Generation, kennen vielleicht so ein paar wichtigere Bands oder bekanntere Bands, die einfach das Glück hatten, frühzeitig Sachen zu veröffentlichen und dann in das kollektive subkulturelle Bewusstsein zu kommen, irgendwie aber konstruktives Liebeskommando oder Gefahrenzone, das sind vielleicht so Bands, die hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Und das war eben die ursprüngliche Idee und das ist auch so, Henrik nennt es unser Opus Magnum, ist der Abschluss und dieser ganzen Too Much Future Offensive, diese Zeit aufzuarbeiten und das wird auch unser letztes Projekt zu dem Thema sein.
Und da hört man auch so ein bisschen Erleichterung aus deiner Stimme.
Auf jeden Fall. Wir haben auch selbst Zeiten gehabt, wo wir nicht mal geglaubt haben, dass es noch was wird.
Ja. Okay, aber das zeigt mir auch, dass es dabei jetzt nicht um eine Selbstvergewisserung und Nabelschau von drei alten Männern geht. So, weil auch, nee, das kann, also auch das trifft man durchaus, ne, bei dieser Betrachtung.
Nee, ich glaube, ich habe mit meiner eigenen Band genug Aufmerksamkeit gehabt, das brauche ich nicht unbedingt. Uns lag das am Herzen, diese vielfältige Szene darzustellen das zu zeigen, was es für spannende Sachen damals gab. Und das wäre verloren gegangen, wenn sich darum keiner mal sich der Sache angenommen hätte. Also das eben auch musikalisch mal irgendwie so darzustellen. Das gab es ja auch schon in den frühen 80ern durch Schöni Records. Er hat im guten Glauben, also weil er einfach ein Fan war, irgendwie die besten Absichten gehabt, hat er ganz wild ich weiß nicht, ob ich das Fass jetzt mal aufmachen soll mit den anderen Bands. Er hat irgendwie anderen Bands mit den Ost-Underground gemischt und Sachen, die einfach nicht zusammengehören, ja, irgendwie, und einfach auf eine völlig andere Welt war. Und da haben wir uns auch nicht gut aufgehoben gefühlt. Und es gab auch verschiedene andere Publikationen, wo wir auch nicht glücklich waren. Und in der Theorie klingt das immer sehr gut, so der Blick von außen. Ja. Aber man sagt ja auch so, der größte Feind des Historikers ist der Zeitzeuge.
Ja.
Aber wir hatten nun mit Henrik als Autor bei diesem Buch ja nun das große Glück, einen Zeitzeugen zu haben. Und er hat das einfach so wunderbar auf den Punkt gebracht, wie das ein Außenstehender einfach nicht machen konnte. Von daher...
Ja, man muss auch sagen, und das spricht sowohl aus den Ausstellungen als auch aus dem Film, und das ist jetzt nicht Bauchpinselei von meiner Seite, dass der notwendige Abstand des Künstlers zum Objekt oder des Betrachters zum Objekt durchaus gegeben ist. Denn mitnichten, weder von Henrik noch von irgendwem anders, habe ich so wahrgenommen, dass da es um eine Klitterung geht, ne? Also um sozusagen eine Story zu erzählen, so wie sie gerne gesehen werden würde. Das ist etwas, was, glaube ich, aus all den Sachen so rausspricht und was ich im Grunde mir auch erhoffe aus dem, was du jetzt über Too Much Future, die Veröffentlichung, Buch und 3 Schallplatten erzählt hast. Mike, ich wünsche dir, dass die oder euch, dass genau unter diesem Aspekt eine Betrachtung stattfinden kann, dass das möglichst große Resonanz hat. Ich weiß, es gibt nicht nur die Veröffentlichung, sondern Release Partys, das ist ja in Corona-Zeiten schwer zu sagen, ne, was sowas eigentlich ist, aber geplant sind Auftritte von Bands, El Attentat, Planlos, Betonromantik, also quasi doch eigentlich nochmal so eine Einbindung von bisschen mehr als nur, hier ist ein Produkt, kauft das mal.
Genau, da hat uns Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gezogen. Wir hatten eigentlich geplant gehabt, das ganze Ding ja schon im April rauszubringen, dann mussten wir... Das sollte damals eine Release-Party in Binu in Berlin sein. Und die mussten wir dann auf den September verschieben in das Lido. Und jetzt haben wir das, nachdem das wieder nicht stattfinden konnte, haben wir das jetzt sicherheitshalber mal komplett um ein Jahr verschoben. Und jetzt ist es wieder im Binu am 9.10.2021, wird es dann das Release-Konzert geben. Ja.
Von wegen, Punkrock hat keine Future.
Genau.
Also nächstes Jahr im Binu, ja. Was auch ein schöner Ort ist für sowas. Punkrock unter der S-Bahn-Brücke. Mike, ich danke dir vielmals fürs Gespräch und sende Grüße aus Hamburg nach Leipzig. Bis bald mal wieder. Wir verabschieden uns aus dem Thema mit dem eben schon mehrfach angesprochenen Henrik, der nämlich am Montag bei meinem Kollegen Marc in seiner Radiosendung gewesen ist mit dir zusammen und dort einen der Songs anmoderiert hat, die ich jetzt hier auch zum Abschluss unseres Gesprächs spielen möchte. Insofern übergebe ich jetzt an Henrik, der uns über Rosa Beton erzählt. Mike, mach's gut, bis bald.
Ja, tschüss.
Rosa Beton sind wirklich so ein herausragendes Beispiel. Der Macher von Rosa Beton ist Thomas Wagner, später ein bisschen bekannter geworden durch sein Projekt Herr Blum. War eher ein experimentelles Projekt. Und der hat in seinem Kinderzimmer in Hönow, das ist ein Vorort von Berlin, so im Südosten von Berlin, Musik gemacht mit Mausi zusammen. Mausi hat dann später in einigen anderen Punkbands noch gespielt, bei RZA's Access zum Beispiel, als Schlagzeuger. Und die haben zu zweit in dem Kinderzimmer von Thomas Wagner Musik gemacht. Die Eltern haben das gut geheißen, das war so ein Künstlerhaushalt. Und bei dem Thomas Wagner fällt wirklich auf, dass der in einer gewissen Weise sehr frühreif war. Also der hat nicht nur Punktexte geschrieben, sondern die waren teilweise auch sehr poetisch, sehr bildhaft, sehr, man verstehe mich jetzt nicht falsch, gefühlig. Das war was Seltenes in der Punk-Szene, dass der auch über Gefühle gesungen hat. Und insofern ist auch in der Liedhaftigkeit übrigens, man hört natürlich an wem die orientiert waren vielleicht auch, ist das wirklich absolut herausragend und es ist kein Glücksgriff gewesen. Man kann von der Band wirklich fast egal welchen Song, jeder Song hat seine Klasse und man hätte auch andere Songs auswählen können. Wir waren eben dem vielleicht auch durch Störung Ost, den Film, wichtige Pioniertat zum Thema. Ja, vielleicht besonders berührt und auch auf diesen Song fixiert und deswegen haben wir den nochmal auf Vinyl gebannt. Ja.
Deine Monka setzen die letzten, deine Überbonka ist ein Nuclear Sky. Deine Monka setzen die Spieler, sie spielen mit Karten und Kugeln dabei. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. 16 Jahre sind schon viel zu viel. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Feste Freiheit, die Moral wird erneuert. Der Nutzen im Bunker ist das Leben gewährt. Draußen fallen die Soldaten in Bränden. Sie wurden von den Leuten im Bunker angeführt. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. 16 Jahre sind schon viel zu viel. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Der Krieg ist vorbei und es gibt keinen Menschen mehr. Der Bunker ist verschüttet und die Spieler sind tot. Die Erde ist jetzt ein Planet vom Planeten. Die Malung für jeden, der ein Mensch zu werden droht. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Der Bunker brachte mir jedoch nicht viel. Ich war 16 Jahre im Exil. 16 Jahre war für mich zu viel.